Viele Christen verbinden Errettung vor allem damit, dass ihre Sünden vergeben sind und sie einmal im Himmel sein werden. Doch Petrus öffnet in seinem ersten Brief ein viel weiteres Panorama. Er zeigt, wie der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus in seiner großen Barmherzigkeit handelt, um Tote lebendig zu machen, ihnen eine lebendige Zukunftsperspektive zu schenken und sie in ein unvergängliches Erbteil hineinzustellen. Wer dieser Linie folgt, entdeckt, dass Errettung nicht nur ein vergangenes Ereignis, sondern ein gegenwärtiger Strom göttlichen Lebens ist. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn Petrus Gott preist, bleibt er nicht bei einer vagen, religiösen Rede von Gott stehen. Er sagt, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schon die Formulierung schließt alle Vorstellungen eines unbestimmten höheren Wesens aus. Gemeint ist der eine wahre Gott, den die Schrift als Schöpfer des Himmels und der Erde bezeugt, der aber in Jesus Christus sein Herz geöffnet und sein Angesicht gezeigt hat. Der, durch den alle Dinge entstanden sind, ist derselbe, der als Sohn in Niedrigkeit kam, der litt, starb und auferweckt wurde. Wenn Petrus diesen Gott jetzt Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus nennt, dann hält er Schöpfung und Offenbarung, Majestät und Nähe in einem Satz zusammen. Gott bleibt der Heilige, der ganz andere, und doch ist er zugleich der Vater, den wir im Angesicht Jesu erkennen. In einer Stunde und drei Minuten fährt Petrus fort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir müssen der Verwendung des bestimmten Artikels vor dem Wort Gott große Aufmerksamkeit schenken. In diesem Vers spricht Petrus nicht einfach von Gott, sondern vom Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Entscheidend ist, dass dieser Titel nicht nur Christus betrifft, sondern uns hineinzieht. Nach der Auferstehung sagt Jesus zu Maria Magdalena, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Zwischen den Worten meinem und eurem liegt das ganze Werk der Erlösung. Der Vater bleibt der Vater des eingeborenen Sohnes in einer einzigartigen, ewigen Weise, aber in Christus werden Menschen, die fern und verloren waren, in diese Beziehung hineingenommen. Petrus spricht deshalb von der großen Barmherzigkeit, durch die Gott uns wiedergeboren hat. Es ist das tief bewegte Herz eines Vaters, der nicht nur vergibt, sondern Kinder gewinnt. Der dreieine Gott rettet nicht, indem er uns auf sichere Distanz stellt, sondern indem er uns in Christus segnet, mit Christus lebendig macht und mit Christus im Himmlischen niedersetzt. In dieser Perspektive wird Errettung weit mehr als ein Freispruch, sie ist Heimkehr in die väterliche Freude. Wer sich von dieser Wahrheit erfassen lässt, beginnt Gott nicht mehr nur als allmächtigen Schöpfer zu erwähnen, sondern als den Vater unseres Herrn Jesus Christus zu ehren, und darin liegt eine stille, tragende Kraft für den ganzen Glaubensweg. Weil der, der uns rettet, der Gott und Vater Jesu Christi ist, trägt jede Berührung mit ihm den Geschmack des Hauses des Vaters. Seine Gebote sind nicht die Launen eines unnahbaren Herrschers, sondern Ausdruck einer Liebe, die uns in die Freiheit der Kinder führen will. Seine Zucht ist nicht die Strenge eines anonymen Gesetzes, sondern die sorgsame Hand dessen, der weiß, wozu er uns bestimmt hat. So wird das Wissen um Gott als Vater nicht zur frommen Zusatzinformation, sondern zur Quelle eines anderen Lebensgefühls vor ihm. In Licht und Dunkel, in Gelingen und Bruch bleibt die leise, aber tragfähige Überzeugung, der, der mich führt, ist derselbe, der Jesus aus dem Grab geführt hat. Aus dieser Gewissheit wächst ein Vertrauen, das nicht laut sein muss, um standzuhalten. Es erinnert sich, der Gott, den ich anrufe, ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, und darum ist seine Errettung größer, tiefer und beständiger, als ich es je ausloten könnte. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus sagte zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Wer Gott so sieht, wird innerlich von einem anonymen Gottesglauben zu einer kindlichen Beziehung geführt. In Prüfungen erscheint Gott dann nicht mehr vor allem als der, der schwere Wege zulässt, sondern als der Vater Jesu Christi, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, um uns zu gewinnen. Das schenkt Freiheit, ihm das eigene Leben neu hinzuhalten, weil es in den Händen dessen ruht, der uns in Christus bereits gesegnet und erhoben hat. Aus dieser geschenkten Nähe erwächst eine stille Dankbarkeit, die den Alltag durchzieht und den Blick auf den Vater trägt, der uns in Christus ansieht. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Petrus zeichnet im ersten Kapitel seines Briefes eine innere Linie des göttlichen Handelns, der Vater erwählt, der Geist heiligt, das Blut Christi wird zur Erlösung wirksam, und schließlich werden wir wiedergeboren. Wiedergeburt bezeichnet dabei nicht eine religiöse Wende im äußeren Lebensstil, sondern den Augenblick, in dem Gott sein eigenes Leben in einen Menschen hineinlegt. Auch uns, als wir in den Verfehlungen tot waren, hat er, zusammen mit Christus, lebendig gemacht. In Adam waren wir geistlich tot, von Gott getrennt und innerlich auf dem Weg in den Verfall. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten hat Gott eine neue Wirklichkeit eröffnet, er teilt das Auferstehungsleben seines Sohnes mit denen, die an ihn glauben. Wo dieses Leben einzieht, beginnt ein anderer Pulsschlag im Inneren. Aus 1:3 erkennen wir, dass der Vater uns nicht nur erwählt, sondern auch wiedergeboren hat. In einer Stunde und einer Minute bis drei finden wir vier Handlungen in folgender Reihenfolge: erwählen, heiligen, erlösen und wiedergebären. Darum spricht Petrus nicht einfach davon, dass uns vergeben wurde, so wahr und kostbar das ist, sondern davon, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung ist hier mehr als ein vages Wünschen auf bessere Tage. Sie ist die feste Erwartung, dass das in uns eingepflanzte göttliche Leben sich durchsetzen wird. Diese Hoffnung ist lebendig, weil ihr Ursprung der lebengebende Geist ist, der in uns wohnt. Sie hängt nicht daran, ob unsere Gefühle hell oder dunkel sind, sondern an der Treue dessen, der den Tod überwunden hat. Wo sich das Bewusstsein dieser lebendigen Hoffnung vertieft, verliert die Vergangenheit etwas von ihrer Macht, uns festzuhalten, die Zukunft wird nicht mehr von diffusen Ängsten bestimmt, sondern vom stillen Wissen, was Gott in mir begonnen hat, bleibt nicht ohne Frucht. So wird die Wiedergeburt zum inneren Motor des Glaubensweges. Das göttliche Leben in uns ist nicht statisch, sondern drängt nach Entfaltung. Die ihr wiedergeboren seid durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, heißt es an anderer Stelle. Wo dieses Wort gehört und geglaubt wird, wird das neue Leben genährt und die lebendige Hoffnung gewinnt Gestalt im Denken, Fühlen und Handeln. Sie lässt auch Prüfungen in ein anderes Licht rücken, was äußerlich schwächt, kann innerlich vertiefen, weil die Hoffnung nicht an äußeren Erfolgen hängt, sondern an der Gegenwart Christi in uns. In dieser Sicht wird die Wiedergeburt nicht zu einem abgeschlossenen Ereignis der Vergangenheit, sondern zu einer täglichen Quelle, aus der Hoffnung immer neu aufsteigt. Wer so auf seine Wiedergeburt schaut, darf sein Leben nicht mehr nur aus der Summe seiner Erfahrungen her deuten, sondern aus der Kraft des göttlichen Anfangs in sich. Vergangene Brüche und gegenwärtige Grenzen sprechen dann nicht mehr das letzte Wort, sondern werden hineingestellt in den Raum der lebendigen Hoffnung, die Gott selbst geschaffen hat. Daraus erwächst eine leise, aber beharrliche Zuversicht: der, der mich aus geistlichem Tod heraus lebendig gemacht hat, wird sein Werk nicht liegen lassen. Diese Zuversicht trägt durch Tage, an denen wenig zu sehen ist, und macht wach für die unscheinbaren Spuren des neuen Lebens, das Gott in uns gelegt hat. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auch uns, als wir in den Verfehlungen tot waren, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Die Einsicht, dass Wiedergeburt Gottes eigenes Leben in uns bedeutet, löst den Blick von einer engen Fixierung auf Schuld und Versagen. Vergebung bleibt grundlegend, aber sie öffnet den Raum für Hoffnung. Wer sich innerlich daran erinnert, dass Gott ihn zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, lernt, sich selbst weniger aus den Schwankungen des Gefühls, sondern mehr aus der Treue des Auferstandenen zu verstehen. Das schenkt eine stille Beharrlichkeit, die nicht spektakulär wirkt, aber den Alltag durchzieht, im Vertrauen, dass Gottes Leben in uns stärker ist als das, was uns nach unten zieht. Ein unvergängliches, himmlisches Erbteil, heute erfahrbar. Petrus verbindet die lebendige Hoffnung unmittelbar mit einem Erbteil, zu einem unverderblichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Die Satzstellung macht deutlich, dass Hoffnung und Erbteil zwei Seiten derselben Wirklichkeit sind. Was wir hoffen, ist nicht eine noch unbestimmte Besserung, sondern das Erbe, das Gott in Christus bereitgestellt hat. Dieses Erbe trägt die Kennzeichen der Ewigkeit Gottes, es ist unverderblich, kein Zerfall, keine Vergänglichkeit greift es an, unbefleckt, nichts Unreines mischt sich hinein, unverwelklich, seine Frische nimmt nicht ab. Im Hintergrund steht die große Verheißung, die Abraham gegeben wurde, und in dir werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Paulus deutet diese Verheißung christologisch und sagt von Christus, wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und gemäß der Verheißung Erben. Das Erbe umfasst demnach alles, was Gott in Christus zugesagt und in dessen Tod und Auferstehung gesichert hat. 1 Petrus 1:4 sagt, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Am Ende von Vers 3 steht ein Komma, kein Punkt. Dann beginnt Vers 4 mit zu. Das zeigt, dass zu einem Erbteil in Vers 4 in Apposition zu einer lebendigen Hoffnung in Vers 3 steht. Das bedeutet, dass die lebendige Hoffnung das Erbteil ist und dass das Erbteil die lebendige Hoffnung ist. Dieses Erbe reicht weiter als jedes irdische Land und tiefer als jede sichtbare Gabe. Es schließt die zukünftige Vollendung unserer Errettung ein, die Offenbarung der Herrlichkeit Christi, die Teilnahme an seiner Herrschaft, die Verheißung des ewigen Erbes. Zugleich ist es eng verbunden mit den geistlichen Segnungen im Himmlischen in Christus, die schon heute wirksam sind. Dass dieses Erbe in den Himmeln aufbewahrt ist, bedeutet nicht, dass es in einem fernen Depot verschlossen läge und mit unserem gegenwärtigen Leben wenig zu tun hätte. Vielmehr ist die himmlische Sphäre der Raum, in dem Christus selbst ist, er ist die lebendige Zusammenfassung unseres Erbes. Wenn der Heilige Geist uns mit Christus verbindet, wird gleichsam die unsichtbare Fülle des Himmels in unser Inneres übertragen. Wo ein Mensch an Christus glaubt, sich auf sein vollbrachtes Werk stützt und seine Gegenwart im Glauben ergreift, beginnt er, dieses Erbe zu kosten, in dem Frieden, der höher ist als Verstehen, in der Freude am Herrn mitten im Bedrängnis, in einer Kraft, die gerade in Schwachheit Raum gewinnt. So zeigt sich, dass das ewige Erbe nicht erst am Ende unseres Weges relevant wird, sondern heute schon Gestalt gewinnt. Was wir eines Tages in Vollendung schauen werden, leuchtet jetzt in Anfängen auf. Jeder Augenblick, in dem Gottes Friede ein unruhiges Herz durchdringt, jede Stunde, in der Hoffnung entgegen allen Umständen nicht erlischt, ist ein kleines Aufscheinen der himmlischen Wirklichkeit, die uns zugesprochen ist. Und wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und gemäß der Verheißung Erben, dieser Satz legt einen festen Grund unter unser Selbstverständnis. Wir sind nicht nur Gerettete, die sich mit knappen Kräften in den Himmel retten, sondern Erben, denen in Christus ein überreicher Anteil zufällt. In diesem Licht verliert manches, was uns mit großer Schwere begegnet, etwas von seiner Endgültigkeit, und das Alltägliche bekommt einen verborgenen Glanz, weil es Schauplatz der stillen Entfaltung eines himmlischen Erbes wird. Wer sein Leben aus dem zugesagten Erbteil her versteht, wird weniger vom Mangel her denken und stärker aus der Fülle Christi. Äußere Armut oder innere Leere verlieren nicht ihre Realität, aber sie werden nicht zum letzten Maßstab. Unter allen Bewegungen des Tages bleibt die Erinnerung, mein Erbe ist unverderblich, unbefleckt, unverwelklich und wird in Christus selbst für mich bewahrt. In dieser Gewissheit wächst eine ruhige Dankbarkeit und die Bereitschaft, das heute als Ort zu sehen, an dem die kommende Herrlichkeit bereits einen feinen, aber wirklichen Widerhall findet. Zu einem unverderblichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und ich werde die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen, und in dir werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Das Bewusstsein eines himmlischen Erbes hebt die Seele aus dem Kreisen um das Sichtbare heraus, ohne das Sichtbare gering zu schätzen. Es erinnert daran, dass jeder Tag, so unspektakulär er sein mag, getragen ist von einer Zukunft, die Gott in Christus verbürgt hat. Wer im Glauben lernt, kleine Spuren dieser Wirklichkeit wahrzunehmen, in getrösteten Herzen, in unerwarteter Kraft, in versöhnter Gemeinschaft, lebt nicht mehr nur vom Augenblick, sondern aus einer Verheißung, die trägt. So wird das Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist, schon jetzt zu einer stillen, aber beständigen Quelle von Hoffnung und innerer Freiheit. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir preisen dich für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hast. Danke, dass du uns nicht in der Todeslinie Adams gelassen, sondern uns in Christus lebendig gemacht und uns ein unvergängliches Erbteil geschenkt hast, das in den Himmeln aufbewahrt ist und doch schon jetzt in unserem Leben wirksam sein darf. Lass dein göttliches Leben in uns wachsen, unsere Gedanken erneuern, unsere Herzen trösten und unsere Hoffnung stärken, damit wir inmitten aller Vergänglichkeit etwas von der kommenden Herrlichkeit widerspiegeln. Der lebengebende Geist erfülle unser Inneres mit Frieden, Freude und Zuversicht, bis die ganze Fülle deiner Errettung sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen.